Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam machen wir wieder einen Ausflug in die Historie unserer Stadt. Heute etwas ganz Besonderes, denn es ist Dezember, es ist Advent und neben mir zum Gespräch, vor mir sitzt Joachim Brunold, ein Experte in Sachen Weihnachten im alten Berlin. Hallo, Herr Brunold.
Tag.
Jahrgang 51, Historiker, Unternehmensberater. Wie kamen Sie zur Berlin-Geschichte und vor allen Dingen, wie kamen Sie zur Weihnachts-Berlin-Geschichte?
Das ist eine längere Geschichte, aber die ist vielleicht mal ganz kurz. 2001 nach Berlin gezogen und in Kontakt gekommen mit einer Schule, wo ich ehrenamtlich dann 10 Jahre lang als Berater die Schule unterstützt habe. Und an der Schule gab es eine Wandergruppe. Und irgendwann habe ich der Wandergruppe eine Führung angeboten in der Gegend, wo ich damals wohnte, an der Janowitzbrücke. Und dann hatte ich Stadtführungen gemacht. Also ich habe auch inzwischen 8 Stadtführungen von der Pfaueninsel bis zum Volkspark Friedrichshain. Und im Jahr 2010 gab es im Ephraim-Palais eine Ausstellung, Stadtbilder hieß die. Und da waren, weiß nicht, 100 oder 120 Gemälde alter Meister und Architekturmaler. Die Stadtbilder von Berlin wurden dort ausgehängt. In disparater Weise. Das heißt, es war verteilt über 3 Stockwerke und es gab keinerlei Zusammenhang. Da gab es also im Erdgeschoss ein Bild vom Molkenmarkt und im 3. Stock wieder eins. Und die hatten keinen Bezug. Das war also nach Jahrgang, also nach Periode der Malerei geordnet und nicht nach einem Zusammenhang im Straßenbild oder sowas. Danke. Und da kam mir dann die Idee, ich könnte statt Führungen im Freien, könnte ich doch auch mal so, und ich nenne das jetzt mal virtuelle Spaziergänge machen, wo ich Bilder, Fotos, Lithografien, Gemälde, Skizzen in den Spaziergangzusammenhang bringe. Also man läuft dann durch die Stadt von der Janowitzbrücke durch die Stralauer Straße zum Molkenmarkt oder so.
Und wie es aussieht, klicken Sie mal im Internet, das finden Sie ganz leicht, unter www.ort-zeit-berlin.de.
Genau.
Weihnachten.
Ja, jetzt zu Weihnachten vielleicht nur kurz. Ja. Alter, wie komme ich auf Weihnachten? Natürlich. War nicht meine Idee.
Okay.
Irgendwie im Freundeskreis, die kommen ja immer wieder mal zu mir und sagen, hey, könntest du nicht mal was über das oder das machen? Und da kam dann die Idee mit Weihnachten auf und Weihnachtsmarkt. Und am Anfang wusste ich fast nichts. Ne? Und dann habe ich halt losgelegt, habe mir alle möglichen Bücher gekauft, meist antiquarisch. Die sind meist vergriffen, die alten. Und habe dann auch mal in den Archiven recherchiert, so was gibt es eigentlich zum Berliner Weihnachtsmarkt. Und ursprünglich dachte ich nur Weihnachtsmarkt. Und meine Frau, die ja immer wieder mal Anmerkungen zu meiner Arbeit macht, hat dann mich darauf hingewiesen, dass vielleicht der Weihnachtsmarkt allein ein bisschen langweilig sei oder zu nostalgisch. Und dann habe ich mir nochmal hingesetzt und habe gesagt, gut, also dann bette ich jetzt den Weihnachtsmarkt ein in das weihnachtliche Geschehen, in das Wintergeschehen, ins Wintervergnügen. Wie hat sich Berlin in der Adventszeit eigentlich unterhalten und wie hat man den Heiligen Abend eigentlich vorbereitet? Das waren so die Fragestellungen. Ja, und dann, sagen wir, nach einem weiteren Jahr hatte ich dann wieder 100 oder 120 zusätzliche Bilder recherchiert und die dann jetzt in diese Präsentation eingearbeitet.
Also da muss man jetzt erstmal sagen, danke an Ihre Frau für die Anregung.
Ja, das hat sie gut. Dann wird sie sich freuen.
Das hat sie gut gemacht.
Heute erscheint die frohe Stunde, die uns Kinder hoch entzückt und es tönt aus Herz und Munde, oh wie fühle ich mich beglückt.
So, Weihnachtszeit. Wenn Sie es hier klappern hören, wir sind in einem Café, in einem schönen Café am Färbliner Platz. Und einfach mal vom Stress weg, denn Weihnachten in Berlin, das ist ja, wie alle Hörerinnen und Hörer wissen, vor allen Dingen viel Stress, Einkäufe, Jubel, Trubel, Feste wollen organisiert sein, Kinder quengeln und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt hier zuhören, lehnen Sie sich mal eine Stunde zurück und entspannen Sie. Wir wollen dafür sorgen, Und vielleicht geht es den meisten wie Ihnen, Herr Brunold. Man weiß ja nicht so viel, also am Anfang, man weiß ja nicht so viel vom Weihnachten im alten Berlin. Wir werden über viele Dinge sprechen. Mhm. Wir werden über Weihnachtseinkäufe sprechen, über Weihnachtsbäume, über Weihnachtsmärkte. Und fangen wir mal an mit dem Weihnachtswetter. Ich glaube, das spielt eine gar nicht so kleine Rolle im alten Berlin zur Weihnachtszeit.
Ja, wenn man jetzt so die Temperaturen in den letzten Jahren hier und die Winter in Berlin erlebt hat, dann ist es schon für viele Leute verwunderlich, dass das 19. Jahrhundert im Winter ja ganz anders gestaltet war. Die kleine Eiszeit lief ja um die 1850er Jahre erst aus. Und im 19. Jahrhundert ist ja zum Beispiel der Bodensee noch zweimal zugefroren. Und zuletzt im Jahr 1880. Und ab Oktober bis März konnte es Schnee haben. Also es hat oft schon im Oktober angefangen zu schneien. Und große Mengen. Es gibt Bilder von der Berliner Straßenreinigung am Gendarmenmarkt, wo die Gleise von der Pferdestraßenbahn freischaufeln müssen und die Straße, weil diese großen Schneemengen praktisch die Gleise verstopft haben, sodass die Pferdestraßenbahn nicht mehr vorwärts kam. Und da hat sich dann der Schnee, wie ich es natürlich in meiner Jugend auch noch erlebt habe, da hat sich der Schnee an den Straßenrändern dann einen Meter 50 hoch aufgestaut, um ihn nur von der Straße wegzubekommen.
Ja, weiße Weihnachten in Berlin ist so ein Mythos, ne? Also ich meine, aus meiner Kindheit habe ich auch immer in Erinnerung Weihnachten oder die Weihnachtszeit immer weiß. Wenn man in die Statistik guckt, ist es, glaube ich, alle 7 Jahre weiß. Und wenn man jetzt zurückblickt, das ist schon lange her, das war mal richtig schöne weiße Weihnachten.
Ja, Berlin ist nicht gerade das größte Schneeloch. Da müssen wir sich schon andere Orte suchen.
Nee, obwohl es ja mal sogar ein Skigebiet auf dem Teufelsberg so richtig mit Weltcup-Skirennen und so gab. Also Wetter. Wetter war sozusagen, das ist jetzt mein Stichwort. Mein Geschenk für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, ich werde vermeiden, das Wort sozusagen im Podcast sozusagen zu sagen, denn ich sage es viel zu häufig, wenn Sie sich ältere Folgen mal anhören. Das ist furchtbar. Also sozusagen wird jetzt gestrichen. Wie fängt es an mit Weihnachten? Haben die Berliner schon immer Weihnachten gefeiert oder ist das
moderne? Bei Berlin weiß man das nicht so genau. Man weiß es halt insgesamt, dass im Mittelalter war eigentlich der Heilige Abend noch gar nicht der bedeutende Anlass wie jetzt heute bei uns, sondern da war der Nikolaustag, der Geschenktag für Kinder und Verwandtschaft. Das hat sich dann mit der Reformation geändert, weil nach Luther die bedeutenden Priester der Reformation meinten, man muss das Weihnachten verlegen, eben näher an den eigentlichen Weihnachtstag. Und erst so ab den 1550er Jahren kommt überhaupt die Tradition auf, am Heiligen Abend sich zu beschenken. Übrigens ist es in Frankreich heute noch nicht so. Der Heilige Abend spielt in Frankreich nicht die Rolle wie jetzt in Deutschland, sondern da ist der erste Weihnachtsfeiertag, der Familientag und nicht der Heilige Abend. Da trifft man sich am Heiligen Abend überhaupt nicht. Und da hat sich also diese Tradition nicht so eingebürgert wie bei uns. Dann kommt die Zeit, dass irgendwo sagen wir mal 1620, 30 in Straßburg angeblich der erste Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Bis dahin gab es keinen Weihnachtsbaum an Weihnachten oder am Heiligen Abend. Und es wird vermutet, dass diese Tradition mit irgendeinem germanischen Brauch zusammenhängt, wo die Germanen in ihre Häuser zum Lichtwechsel am 21. Dezember, geht es ja wieder aufwärts mit dem Licht, da haben die sich offensichtlich grüne Zweige ins Haus geholt als Zeichen der Hoffnung. Da wird eine Verbindung zum Tannenbaum gesucht. In Berlin ist es aber so, dass bis, sagen wir mal, fast bis 1800 gab es kaum Weihnachtsbäume. Obwohl die Tradition durch Goethe und Schiller zum Beispiel in Weimar durchaus schon gepflegt wurde. 1750 schreibt Schiller an Goethe einen Brief, ich komme an Weihnachten zu euch und richtet mal ein Zimmer mit dem Weihnachtsbaum her. Aber in Berlin war eigentlich Tradition die Pyramide. Und die kann man auf Bildern sehen und konnte man allenthalben kaufen. Und die Pyramide ist praktisch mit einem Ständer, einem Stock. Und an dem Stock sind so Arme kreuzweise befestigt. Die pyramidal verkleinern sich nach oben und auf die Enden von diesen Brettern, die an dem Stock befestigt waren, hat man Kerzen gesetzt. Und dann hat man vielleicht noch eine kleine Girlande aus Grünzeug reingemacht. Das war die Pyramide, die in 95% der Berliner Haushalte bis 1800 am Heiligen Abend aufgestellt wurde.
Vossische Zeitung vom 19. Dezember 1851. Billige, schöne, große Tannenbäume von Finsterwalde sind beim Platz an der Börse angekommen. Ich habe mal recherchiert, dass der allererste Weihnachtsbaum 1755 in Berlin aufgestellt worden sein soll. Ich habe da mal ins Archiv geschaut, was ich da geschrieben habe. Und zwar im Hause des Kaufmanns Johann Ernst Gotzkowski in der Brüderstraße 13. Mhm. Ein Nadelbaum mit versilberten und vergoldeten Kartoffeln geschmückt. Ja, das ist ja sehr merkwürdig.
Also das Datum kann ich jetzt nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Aber das mit den Kartoffeln ist nicht selten. Der Christbaum war lange Zeit überhaupt nicht mit Kugeln oder mit Kerzen geschmückt, sondern der wurde mit allem Möglichen behängt, was die Leute toll fanden. Also zum Beispiel natürlich Süßzeug, aber auch ganz konventionelles Spielzeug, was statt unterm Geschenkbaum zu liegen, hat man das gleich hingehängt, oder auch Puppen oder Hampelmänner. Also die Leute haben alles Mögliche in ihre Bäume reingehängt.
Ich meine, Kerzen sind ja auch feuergefährlich. Gerade im alten Berlin hat man immer wieder von Bränden gehört, und diese Wachskerzen sind ja bis heute.
Ja, und das ist zum Beispiel auch, diese Feuergefahr hängt ja auch damit zusammen, wie damals die Möglichkeit der Feuerlöschung gegeben war. Das gab ja noch nicht in der alten Zeit, vor 1800 sowieso nicht. Und lange Zeit im 19. Jahrhundert gab es noch nicht diese organisierte Feuerwehr und mit so vielfältigen Orten, wo Löschwagen oder so standen. Und daher war natürlich die Feuergefahr groß, was zum Beispiel den Berliner Polizeipräsidenten, dem ja der Weihnachtsmarkt lange Zeit unterstand, dazu veranlasst hat, eine Verordnung zu erlassen, dass auf dem Weihnachtsmarkt selber in den Buden kein offenes Feuer betrieben werden durfte. Da konnte man Öllampen, die mit einem Glaskugel geschützt waren, die durfte man aufstellen. Aber man durfte zum Beispiel zum Maroni-Braten oder so kein offenes Feuer auf dem Weihnachtsmarkt betreiben, weil eben dort die Gefahr von einer Brandentstehung auch gegeben war.
Heute ist Weihnachten auch ein großes Konsumgeschäft. Natürlich ist es ein Familienfest, aber auch ein Konsumgeschäft. Also die Adventssamstage sind die umsatzstärksten oder gehören zu den umsatzstärksten Zeiten überhaupt. Wir sprachen schon vom Stress. War Weihnachten in Berliner Familien früher besinnlicher?
Ja, das kommt auf die Periode an. Wenn mir jetzt die Periode Klassik Biedermeier Vormärz nimmt, also sagen wir mal bis 1848, zwischen 1718 bis 1848, da gibt's auch entsprechende Bilder und Briefe von der Christine von Humboldt an ihren Mann Wilhelm, wo klar wird, dass dort das eine besinnliche Weihnacht war. Hängt auch damit zusammen, dass ja Berlin nach der Franzosenbesetzung 1806 bis 1808 war die Berliner Bevölkerung arm. Und da gab's keine riesigen Feste und kein Weihnachten mit Geschenken, wie wir es heute kennen, wo die Geschenke überborden, sondern da war man beschränkt auf ganz wenige Dinge. Der Junge bekam vielleicht ein Steckenpferd, also den Holzstab mit dem Pferdekopf. Das Mädchen bekam eine Puppe. Es gab auch noch keine Torten oder große Kuchen, sondern man isst mit Lebkuchen, meist aus Braunschweig oder Thorn, die ganz berühmten zwei Lebkuchensorten, ausgekommen. Und das hat sich jetzt aber verändert spätestens nach 1870 in die Gründerzeit rein. Wenn man dann wieder Bilder anguckt von den Zimmern, in denen dann gefeiert wird, da ist natürlich das auch behaglich. Aber der Vater schmaucht eine Zigarre, sitzt behäbig mit seinem Schlafrock in einem Sessel. Die Mutter hat zwei Kinder auf dem Arm, die den Weihnachtsbaum bewundern. Und unten spielen Kinder mit den reichlichen Geschenken. Da ist es einfach, hat sich das Familienfest verändert.
Letztendlich geht's dann nach dem Zweiten Weltkrieg fast genauso weiter, nicht? Die ersten Nachkriegsweihnachten waren genauso arm. Und dann in den 50er Jahren Wirtschaftswunder sitzt der Vater wieder mit der schmauchenden Zigarre in der guten Stube.
Ja, man könnte es ungefähr so vergleichen. Wobei interessant ist, wenn man jetzt sieht, die erste Friedensweihnacht 1945 war ja eine ganz ärmliche Veranstaltung. Das kann man am Bild schon erkennen. Auf der Lustgartenseite vom Schloss waren ein paar Buden und ein einfaches Karussell als Vergnügungsmöglichkeit, die da noch gelaufen ist. Und im Hintergrund sieht man dann die zerbombte Fassade vom Schloss. Das ist so im Dezember 45 die erste Weihnacht nach dem Krieg. Und zwei, drei Jahre später gibt es wieder ein schönes Bild, wo auf dem Markt ein Soldat, der vielleicht aus der Gefangenschaft kam oder der noch in Uniform ist, mit einem Uniformmantel. Und er hatte um den Hals, hat er ein Seil hängen. Und an beiden Seilen, links und rechts, sind von ihm aus Holz gefertigte Lokomotiven und Eisenbahnwagen befestigt, die er verkauft hat als ambulanter Händler. Und da interessiert sich gerade eine Frau dafür, die will vielleicht ihrem Sohn oder Enkel eine von diesen Lokomotiven oder den Zug kaufen. Das ist Weihnachtsangebot in den ersten Jahren nach dem Krieg. Und das könnten wir durchaus damit vergleichen, was nach der Franzosenzeit in Berlin eben auch los war. Eine kleine Anekdote zu der Armut der Bevölkerung ist ja so, ein Offizier höheren Ranges und ein Bürgerlicher, auch gut betucht, die sind irgendwo eingeladen. Und sie verabschieden sich früh und treffen sich wieder vor der Tür auf der Straße. Sagt der eine zum anderen, jetzt gehen wir essen. Und warum? Weil sie haben ja nur ein Butterbrot mit einem Glas Wasser bekommen bei der Abendeinladung. Das war eine offizielle Einladung. Also heute kriegst du ja gleich, wenn du reinkommst, ein Glas Sekt in die Hand. Und, ja, so. Ja. Und so waren die Verhältnisse damals. Und darum war auch die Einstellung zu Weihnachten noch anders wie dann in den 1870er Jahren.
Natürlich gehörte auch der Kirchgang dazu. Und manchmal musste man, glaube ich, auch von ganz oben die Leute daran ermahnen, auch mal wieder in die Kirche zu gehen zu Weihnachten. Das nicht ganz.
Ja, das hängt von der Schicht auch ab. Ja. Also je mehr die Industrialisierung fortschritt und die Arbeiterschaft einen großen Anteil der Bevölkerung in Berlin stellte, umso weniger kam in der Schicht kam es zum Kirchgang. Jetzt in den bürgerlichen Schichten, da gehörte der Kirchgang oder die Mitternachtsmette, die gehörte dann lange Zeit dazu. Wir ja auch das können wir uns heute ja so gar nicht mehr vorstellen, wie das Christfest, dieses Weihnachtsfest eingebettet war in die christliche Tradition. Das gehörte dazu. Die Geburt Christi wurde ja als real genommen. Ja, die wurde ja nicht hinterfragt. Insofern war das mit Ostern das Hochfest der Christenheit. Das wurde zwar in allen möglichen Landschaften im deutschsprachigen Raum unterschiedlich begangen, aber wenn Sie die ganzen Weihnachtslieder mal angucken, die haben ja alle einen religiösen Inhalt. Und man hat ja auch die Kinder von der Wiege auf dieses Fest eingestimmt, in dem die Familie noch gesungen hat, in dem man ja gemeinsam zur Mitternachtsmesse gegangen ist und solche Sachen. Und das ist ja also heutzutage komplett aus, wenn man mal, sagen wir, 10% der Bevölkerung noch als streng oder gutgläubig nimmt, ist es weg.
Weihnachten 1919. Nikolaus der Gute kommt mit einer Rute, greift in seinem vollen Sack, dir ein Päckchen, mir ein Pack.
Gehen wir noch mal ganz zurück ins alte Berlin. Die Vorbereitungen zum Weihnachtsfest sind ja schon interessant. Man musste viel besorgen. Wo besorgte man diese ganzen Sachen?
Auch wieder von Periode zu Periode unterschiedlich. Das ist so bis 1850, kann man sagen, war der Weihnachtsmarkt, zumindest was Kindergeschenke betrifft, die Haupteinkaufsquelle. Darum hat er auch so eine aus mehrfacher Hinsicht eine übergroße Bedeutung. Unter anderem eben, weil es dort die ganzen Dinge gab, Puppen, die Schaukelpferde, die ganzen Kerzen, die Lebkuchen, alles, was ein Kinderherz oder auch Erwachsene sich wünschen konnten, gab es dort.
Gab es keine Spielwarenläden im alten
Bis 1860 gab es in Berlin keinen Spielwarenladen. Man konnte also nicht irgendwo in den Laden gehen und ein Spielzeug kaufen. Was es gab, war schon früh, so ab den 1840er Jahren, gab es Puppenausstellungen. Das heißt, da ist ein Mensch, also ein Vertreter, würde man heute sagen, nach Berlin gekommen mit einer Kiste voll Puppen. Der hat sich irgendwo einen Raum gemietet, hat dort seine Puppen ausgestellt, hat dann in der Vossischen oder in der Spänischen oder so dafür geworben. Dann konnte man da hinkommen und konnte die besonderen Puppen für sein Kind aussuchen. Natürlich darum nur für die betuchten Kreise. Das war so eins der wenigen Angebote, die außerhalb vom Weihnachtsmarkt liefen. Und das andere konnte man immer mit einem Schlosser, mit einem Schreiner, mit einem Zimmermann konnte man verhandeln, dass der was Besonderes für das Kind herstellte. Das waren die zwei Bezugsquellen. Und erst ab 1860 kommen also Spielwarenläden auf. Und ab dem Moment spätestens verliert der Weihnachtsmarkt seine Bedeutung. Erstens, weil es fürs Kind nicht mehr zwingend dort eingekauft werden musste. Und zweitens, weil ja inzwischen die Läden, also die großen Kaufhäuser, Gerson, Mannheimer, Israel, hatten ja inzwischen so ein Wachstum hingelegt, dass die mehrere hundert Beschäftigte hatten und dann eben dort eingekauft wurde. Und die dritte Entwicklung, die den Weihnachtsmarkt dann entwertet hat, ist das Aufkommen von sogenannten Basaren. Also ein Basar ist im Gegensatz zu heute, ist für uns ein Basar was Billigzeug. Der Basar damals war eine ganz tolle Sache, weil das war das erste Mal ein Laden, in dem es feste Preise für die Ware gab. Das heißt, da bin ich reingegangen und ich sah genau, dieses Steckenpferd kostet 5,90 €. Und nicht mehr und nicht weniger. In anderen Zusammenhängen konnte man noch verhandeln oder war der Preis von außen überhaupt nicht sichtbar, sondern der Händler hat mir den dann gesagt. Und das hat die Bevölkerung sehr, sehr im späten 19. Jahrhundert sehr angesprochen. Und die Basare hatten großen Erfolg. Und der Weihnachtsmarkt, der wurde zwar weiter durchgeführt und es kamen auch weiter Händler hin, aber das war mehr aus Tradition und weil man das erleben wollte, aber nicht mehr, weil man unbedingt dort kaufen hätte müssen.
Weiß man, wo früher der Weihnachtsmarkt in Berlin war?
Ja, das ist so eine Sache. Also es gibt in den Stadtbüchern von Köln gibt's 1530 einen Eintrag, dass am Kölnschen Markt, am Kölnschen Fischmarkt, in der Weihnachtszeit ein paar Händler die Erlaubnis erhalten haben, Sirup und Honigkuchen zu verkaufen. Jetzt können wir sagen, das ist der Ursprung des Berliner Weihnachtsmarkts.
Also Wiedervorlage 2030, bitte notieren, 500 Jahre Berliner Weihnachtsmarkt.
Ja, ich ziehe das jetzt in Zweifel, dass es schon ein richtiger Markt war, sondern das war einfach die Erlaubnis für ein paar Händler, die besondere Ware, die an Weihnachten dort gefragt war, anzubieten. Ganz sicher weiß man, den Weihnachtsmarkt, der ja klassischerweise in der breiten Straße stattfand, ganz sicher weiß man, dass der ungefähr 1729 spätestens in die breite Straße verlegt oder dort angesiedelt wurde. Warum? Weil es gibt wiederum eine Notiz, dass 1729 der König den Weihnachtsmarkt in der breiten Straße besucht habe. Aber es gibt keinen fassbaren urkundlichen Eintrag, wann genau er in die breite Straße gekommen ist, durch Magistratsanweisung oder das gibt's nicht. Ja.
Also quasi das ist wie bei der Stadt, die urkundliche Ersterwähnung des Weihnachtsmarktes 1729, breite Straße, unmittelbar am Schloss. Das heißt, der König konnte aus seinem
Fenster leicht dorthin kommen. Ja, die leicht. Sind dann immer, also das ist, war eine Tradition eigentlich bei allen Königen, dass die dann, selbst Wilhelm II, also die sind immer dann auf den Weihnachtsmarkt einmal, um sich auch zu zeigen.
Wilhelm II hatte auch viele Kinder, der brauchte viele.
Gibt es ein schönes Bild von der Bescherung bei Wilhelm II zu Hause. Und da sieht man dann schon den Unterschied, wenn man diese Zeitspanne nimmt von 1800 bis 1900 und 10, wo das Bild bei Wilhelm II, die Bescherung in der Familie ist. Da sieht man den Unterschied, weil dort bei Wilhelm II werden den Kindern 6 an der Zahl. Ja, da wird eine Eisenbahn aus Blech, die man aufziehen konnte, die dann in so einem Achter rumfährt. Einer der Jungen hockt auf so einer Kanone, die man sicher auch irgendwie abschießen konnte. Die anderen, die größeren, die bekamen 2 Fahrräder. Also die hatten eine moderne Einstellung. Ja. Die nahmen durchaus alles auf, diese Kaiserfamilie, und beschenkten ihre Kinder auch entsprechend. Und da sieht man dann den Unterschied. Das Kind um 1800 bekam vielleicht, wenn es ein betuchter Haushalt war, ein Schaukelpferd. Das ist sehr dominant überall auf Bildern. Das sind so Schaukelpferde oder Steckenpferde. Und die Tochter bekam eine besondere Puppe oder eine Puppenstube. Das war auch was Besonderes. Und dazwischen bewegt sich das Jahrhundert sozusagen.
Caroline von Humboldt an Wilhelm von Humboldt. 13. Dezember 1815. Der Weihnachtsabend ist allerdings eine fixe Idee bei den Berlinern. Denn nicht die Kinder allein, alles in der Familie und auch die näheren Freunde, alles beschenkt sich durcheinander. Immer ist etwas Hübsches in dieser Lust, sich gegenseitig recht viel Freude zu machen. Mein Weihnachten wird diesmal ungemein brillant werden. Die Krone wird, seitdem sie im Salon hängt, hier zum ersten Mal angesteckt werden und darunter der Tisch mit allen Geschenken. Die Kinder sind ganz außer sich vor Ungeduld, dass es morgen werde. Ach, wärst du doch hier. Weihnachten hat also immer Geld gekostet. Es war und ist ein Fest. Ja, Geschenke kosten viel Geld. Wilhelm, der König, konnte sich das natürlich leisten. Viele konnten sich wenig leisten. Die haben auch nicht die Lebkuchen auf dem Basar oder auf dem Markt gekauft, sondern zu Hause selber zubereitet, nehme ich mal an. und man feierte mit dem, was man hatte. Weihnachtsmarkttreiben war das, stelle ich mir so, wie Sie es gerade geschildert haben, damals fast trubeliger vor als heute. Heute haben wir ja feste Buden, feste Preise. Wie darf man sich's vorstellen? Sind die Leute, die dort verkauften oder ausstellten, von Stadt zu Stadt gezogen oder kamen die selber aus Berlin?
Ja, die mussten aus der Berlin und der näheren Umgebung sein. Da kam jetzt nicht irgendeiner aus München oder was und hat hier ausgestellt. Was natürlich so war, dass Berliner nicht-berlinische Ware angeboten haben. Also zum Beispiel an der Langen Brücke, sprich Schlossplatz und Rathausbrücke heute. An der Langen Brücke genau links, bevor die Brücke anfing, letzter Stand des Weihnachtsmarkts, dort wurden Braunschweiger Lebkuchen angeboten. Und die wurden natürlich nur in Braunschweig gefertigt. Gibt heute auch immer noch eine einzige Firma, die Braunschweiger Lebkuchen anbietet, also produziert und anbietet. Insofern ist die Tradition noch erhalten. Und so kann man bestimmte Produkte, die nicht aus Berlin stammen, aber durchaus eben nachgefragt wurden, die kann man natürlich auf dem Weihnachtsmarkt schon finden. Was den Trubel betrifft, ist es so, auch in der Biedermeierzeit war das noch eine ruhige, also eine relativ ruhige Angelegenheit, sehr gediegen. Man sieht auch die Bilder, da gibt es einen ganzen Zyklus, Familie Thalberg feiert Weihnachten. Und da sieht man dann, wie die beschaulich vor einem Stand stehen und das aussuchen können, unbedrängt durch irgendwelches Publikum. Während dann ab den 1860er Jahren, da geht's richtig zur Sache, da wird es voll. Und der Glasbrenner, also der Schriftsteller Glasbrenner, der ja für das Königstädtische Theater so Satiren auch geschrieben hat, der hat eine ganz ausführliche Darstellung des Weihnachtsmarkts, wo die Menge sich durch die Reihen schiebt und alles eng ist. Dazwischen die Knaben mit den Waldteufeln Lärm machen, Studenten eine Apfelverkäuferin anmachen, Madame Piesig, und die Frau Piesig dann entsprechend reagiert. Ich kann das nicht nachmachen, das ist Berlinisch. Und die lässt diese Studenten abgleiten, ja, wie nix. Die macht die praktisch komplett fertig. Das endet dann damit, dass er ein Hohlkopf ist und er am besten Stroh in reinstopft. Und so muss man sich dann später die Szenen vorstellen. Und nochmal zu der Zahl der Händler. Wenn es am Anfang so 1800, vielleicht 150 Händler waren, dann sind es am Jahrhundertende, nachdem der Weihnachtsmarkt ja aus der Breitenstraße 1873 weg musste und nur noch in Anführungsstrichen auf dem Schlossplatz und auf der Lustgartenseite veranstaltet werden durfte, da waren das bis zu 3000 Händler, die dort waren. Das war ja unvorstellbar riesig. Das sind ja die jetzigen Weihnachtsmärkte klein dagegen. Ja?
Was kam bei den Berlinern früher zu Weihnachten auf den Tisch? Weiß man das? Gans? Ente? Wiener mit Kartoffelsalat?
Ja, ist natürlich unterschiedlich, wenn in einem Arbeiterhaushalt und in einem Bürgerhaushalt. Ja, das mit den Gänsen hat eine lange Tradition in Form der Martinsgans. Die kam aber eher nicht an Weihnachten auf den Tisch, sondern am 11.11., weil da der Geburtstag von St. Martin war. Die Sage schreibt dem Martin diese Gans zu, weil der wollte ja nicht Bischof werden von Tours und hat sich versteckt und die Gänse sollen ihn verraten haben. Das ist eine der Quellen, wie man auf die Martinsgans kam. Eine schöne Stelle gibt's von Fontane, der in seinen Lebenserinnerungen über seine Kindheit, die er zum großen Teil in Swinemünde verbracht hat, da berichtet er über das Gänseschlachten zu Martini, wie dann die Gänse in den Hof getrieben werden und die letzten Tage vor der Schlachterei noch entsprechend gefüttert werden. Und in den ein, zwei Tagen vor Martini kommen die Gänseschlachterinnen, fünf an der Zahl, ins Haus. Und jede von denen murkst eine Gans ab und tut die Federn weg. Und die werden dann teilweise verkauft, aber auch selber genossen. Jetzt habe ich zufällig in der Berliner Zeitung von 2008 oder so einen wunderschönen Artikel über die Gans gefunden. Und dieser Mann, der war Kulturredakteur von der Zeitung. Und der beschreibt, was man alles an Federvieh zu Weihnachten aß. Und das finde ich ganz lustig, weil da bin ich der gleichen Meinung. Die Gans sieht wunderbar aus, das Fleisch schmeckt aber ein bisschen fade. Und es ist eigentlich, die Gans ist, um eine Gesellschaft zu bilden, das Geeignete, weil die so groß ist und jeder eine Portion kriegt. Aber hinterher ist jeder enttäuscht von dem, was er eigentlich genossen hat. Er empfiehlt also durchaus ein Huhn aus Frankreich, natürlich Presshuhn, weil es den besseren Geschmack habe. Das heißt, es war sehr disparat, was an Weihnachten auf den Tisch kam. Die Arbeiter haben halt das gegessen, an was sie herangekommen sind oder was sie auch gewohnt waren. Also viel Schwein natürlich und wegen mir auch Würste, aber der reichere Haushalt aß dann schon, sagen wir, Roulade oder also was das, die ganze Breite abging. Aber also nicht, dass jetzt die Gans tatsächlich an Weihnachten Tradition gehabt hätte.
Und heute essen wir Tofu, Wiener.
Ja.
Tja, so verändert sich das Weihnachtsfest auch. Ich finde es ganz, ganz erstaunlich, wenn man bedenkt, wie wir heute Weihnachten feiern, wenn man sich 200 Jahre zurückversetzt. Muss auch schön gewesen sein, aber eben doch ein bisschen anders.
Was ich in meiner Jugend ja auch noch kannte, das war ein klassisches Ritual.
Ja.
Also zum einen, es geht ja immer um die Kinder eigentlich. Es geht weniger um die Erwachsenen am Weihnachtsfest. Ja. Die Kinder, die wurden ja schon mindestens 3 Wochen vor dem Weihnachtsfest unter Spannung gesetzt. Nämlich dadurch, dass die Mutter anfing, das Weihnachtsgebäck zu backen. Die Lebkuchen, die Zimtsterne, die Springerle, die, was weiß ich, was es alles gab. Und meine Mutter, und das ist bei Theodor Storm oder anderen ja ähnlich gewesen, die hat dann die in so Blechkisten gemacht und hatte in dem elterlichen Schlafzimmer auf dem Kleiderschrank deponiert, damit mir kleinen Wichte nicht daran kamen. Das war also, und das ist auch im 19. Jahrhundert gang und gäbe, dass in dieser Vorbereitungszeit entweder durch Zukauf oder doch durch Selbermachen, durch die Köchin, die oft ja noch im wohlhabenden Haushalt da war, schon der Geruch und alles hat einen darauf eingestimmt. Dann hat man ja schon in der Adventszeit immer am Sonntag immer ja schon Lieder gesungen in der Kirche. Und dann ging es auf den Heiligen Abend zu und dann wurde ja der Weihnachtsbaum beschafft. Auf dem Dorf war das so, dass man zum Teil den selber geschlagen hat im Wald und mit dem Schlitten dann nach Hause gefahren. Und in der Stadt musste man eben dann auf einen der Weihnachtsbaummärkte gehen, die allenthalben in der Stadt verteilt waren.
Das heißt, die gab es früher gab es auch schon ja. Weihnachtsbaummärkte im Alten.
Ja, ja, und da gibt es auch schöne Bilder. Wie kommt eigentlich der Weihnachtsbaum nach Berlin? Also es gab auch schon 1860 Weihnachtsbaumplantagen, wo die Bäume dann geschlagen wurden und die dann mit der Eisenbahn nach Berlin transportiert worden, so ein riesiger Zug. Und am Anhalter Bahnhof zum Beispiel der Weihnachtsbaum dann versteigert wurde. Und hier haben dann diese Zwischenhändler, also die den Weihnachtsbaummarkt am Gendarmenmarkt betrieben haben, die haben dort ihren Weihnachtsbaum gekauft, haben dann das aufgebaut am Gendarmenmarkt und dort wurden dann unter anderem die Bäume verkauft. Es gab es aber auch am Leipziger Platz, am Arkoner Platz. Es gab verschiedene solche Orte, wo der Weihnachtsbaum dann verkauft wurde.
Schenken 1920. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein.
Weiß man, was Weihnachtsbäume früher kosteten?
Ach, das weiß ich jetzt leider nicht.
Nee, anders. Sie sagten ja, der Weihnachtsbaum kommt ja relativ spät. Das haben wir ja am Anfang schon gesagt.
Ja,
wir hatten
ja
vorher im Prinzip nur so ein Holzgestell.
Ja, ja, aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ab den 1870, 80er Jahren hat der schon die
ist
überwiegende
ja etabliert
Hoheit. Ja, dann.
Die Weihnachtsbäume wurden dann entsorgt, aber nicht wie heute an die Straße gestellt, sondern ich nehme mal an, die landeten im Ofen.
Ja, die wurden zum Teil verheizt und zum anderen konnte man die schon auch rausstellen und irgendeinen Abnehmer fand es auf jeden Fall. Und eins muss man auch wissen, ab 1870 gab es eine organisierte Straßenreinigung und Müllabfuhr in Berlin. Vorher war ja die Straßenreinigung dem Polizeipräsidenten unterstellt und der hatte, also ich weiß nicht, 1820 oder 30, da gab es ein Schiff und 18 Straßenreinigungsarbeiter, weil dort die Verantwortung nur für öffentliche Plätze, Brücken und so bei dieser Straßenreinigungskolonne war. Die Straßenreinigung selber war bei jedem Hausbesitzer, also sehr schwäbisch. Ja? Man musste also selber den Gehweg freiräumen und dafür sorgen, dass die Latrinen leer wurden und so weiter. Jetzt ab 1871 dann, da wird eigentlich das Gründungsdatum der BSR gefeiert. Dann gab es eine Organisation und da wiederum kleine Anekdote. Da gab es mehrere hundert Straßenreinigungskräfte und darunter 200 sogenannte Arbeitsburschen. Das waren lauter Kinder, also 14 bis 16. Was haben die gemacht? Die sind hinter den Kutschen und den Pferdestraßenbahnen hergerannt mit Eimern und Schaufeln und haben die Pferdeäpfel aufgesammelt, damit es nicht zu einer Behinderung oder Geruchsbelästigung durch diese Art von Kutsch- und Pferdeverkehr in Berlin kam. Man muss sich das vorstellen. In Berlin verkehrten allein mit den Pferdestraßenbahnen täglich 1.000 Pferde. Und diese 1.000 Pferde machten jeden Tag zwei Fuhren, also Pferde, wagenvolle Fuhren mit Pferdemist. Und die mussten ja alle von den Straßen weg, sonst wäre innerhalb von einem Monat Berlin im Pferdemist auf den Straßen versunken.
Das war sozusagen Apple der Kaiserzeit, wenn man so will. Haben wir was vergessen, was wichtig ist an Weihnachten? Ja, haben wir. Man kann ihn lauschen, jetzt im Dezember bei verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem in der Urania, habe ich mir aufgeschrieben. Am 14. Dezember sprechen Sie in der Urania. Und auf Ihrer Homepage, ich wiederhole nochmal, ort-zeit-berlin.de, noch weitere Termine. Und nicht nur zu Weihnachten, sondern eben auch zu vielen anderen Themen, die Sie wunderbar und spannend beackern. Joachim Brunold, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, wünsche Ihnen und uns ein tolles Weihnachtsfest. Feiern Sie klassisch oder?
Ja, nicht mehr.
Nicht mehr.
Ja.
Aber besinnlich bleibt's und.
Ja, ja. Also glaube, dieses Jahr wird es sehr besinnlich, weil meine Frau und ich werden das erste Mal allein sein. Von daher ist es dann ruhig. Und ja, wir werden uns irgendwo ein Konzert suchen, wo wir noch hingehen, um schöne Musik zu hören. Und das war's dann.
Egal, wie Sie Weihnachten feiern, dann kommt der gute Rutsch und dann hören wir uns im neuen Jahr zu einer neuen Folge vom Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Das war sozusagen der letzte Podcast in diesem Jahr. Machen Sie es gut.
Danke,
bis zum nächsten Mal.
Sie auch.
Danke, Herr Brunold.